Also ich würde euch gerne am Anfang nochmal bitten, euch selber einmal vorzustellen. Also wie heißt ihr und was macht ihr genau bei dem Projekt G4?
Also ich bin Frieda Koch. Ich bin in dem Projekt G4 als Sozialpädagogin angestellt. Genau, ich bin hauptsächlich zuständig für Gruppenangebote, aber auch für sozialpädagogische Einzelberatung. Also wir machen mehr so Alltagsunterstützung, also so alltagspraktische Sachen, sage ich mal, so Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, Weitervermittlungen, Reha-Bereiche und so weiter. Also genau, es ist relativ offen. Also wir gehen da sehr auf den Stand von den Teilnehmerinnen ein in der Beratung. Genau.
Ich bin Jeanette Murachowski, Psychologin in Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin im 5. Ausbildungsjahr, Verhaltenstherapie für Erwachsene. Ich biete hier Einzelberatung an und auch eigentlich Gruppenangebote, die sind noch in Planung. Das heißt, wir als Psychologinnen, wir sind ja 3 Psychologinnen im Projekt insgesamt, inklusive mir, wollen verschiedene Gruppen anbieten zu verschiedenen Themen. Also ich bereite eine Gruppe zu depressiven Störungen vor und Selbstmitgefühl, so als Exkurs. Und deren Bewältigung.
Ich nehme mir mal jetzt selbst heraus zu sagen, durch wen ihr eigentlich gefördert werdet. Antragsteller für euer Projekt G4 ist ja das Jobcenter in Halle. Der Projektverbund, der besteht auch aus dem Jobcenter in Halle und auch aus der AWO Rehabilitation psychisch kranker Menschen, aus der AWO Soziale Stadt- und Landentwicklungsgesellschaft und aus der AWO Psychiatriezentrum GmbH. Und außerdem fördert euch ja auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch ihr Bundesprogramm namens RehaPro. Laut eurer Website ist jetzt vor allem die grundlegende Idee des Projekts, Menschen, die arbeitssuchend sind und gesundheitliche und oder auch psychische Einschränkungen haben, auf dem Weg zu beruflicher und gesellschaftlicher Teilhabe zu unterstützen. Das erscheint jetzt mir erstmal als eine sehr große AdressatInnengruppe. Wer sind denn die Menschen, die an eurem Projekt teilnehmen und wie kommen die eigentlich zu und auch auf euch?
Die Hartz-Reformen sind ja 2005 entstanden. Und da wurde Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt. Das heißt, zur Grundsicherung für Arbeitssuchende, wie sie jetzt im Moment eben ist. Und das heißt, da wurden dann in die Grundsicherung für Arbeitssuchende, wurden viel mehr Menschen, die vorher auch Sozialhilfe bekommen haben, plötzlich in die Grundsicherung gesteckt sozusagen. Und das heißt, es fallen auch Menschen drunter, die gesundheitliche Einschränkungen und eben auch psychische Einschränkungen haben. Deswegen ist von vornherein der Adressatenkreis irgendwie erstmal größer, genau, und wer jetzt zu uns kommt in unserem Projekt, ist sehr unterschiedlich. Also wir haben schon einen Schwerpunkt auf gesundheitliche und oder psychische Einschränkungen von Langzeitarbeitslosen, also Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind. Genau, aber unsere Teilnehmerinnen sind also sowohl im Alter, Geschlecht, im Bildungshintergrund sehr unterschiedlich. Also man kann irgendwie das ganz schwer sagen. Und wie sie zu uns kommen, wir sind ja in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und die EFKs, also die Integrationsfachkräfte vom Jobcenter, merken sozusagen Menschen vor, wo sie denken, die könnten zu uns ins Projekt passen, also wo sie auch selber nicht mehr weiterkommen, weil die Erwerbsfähigkeit zwar da ist, aber so viele Hemmnisse im Moment da sind, dass sie gar nicht genau wissen, wo sie anfangen, sondern auch selber gar nicht die Kapazitäten haben, das alles aufzufangen. Genau, und das sind dann Menschen, die zu uns kommen, die kommen dann erst zu dem Lotse, haben dann jeweils, also bei den Sozialpädagogen, bei mir, bei einer von den Psychologinnen, ein Erstgespräch, wo wir dann gucken, was gibt es für Ziele, wo können wir anfangen, wo sind die Bedarfe. Genau, dann stellen wir einen individuellen Teilnahmeplan auf, wo die Ziele nochmal festgelegt sind. Und genau, dann geht's los sozusagen. Und die Teilnahmedauer ist ein Jahr circa.
Nur ergänzend hinzuzufügen ist, wir betreuen auch Flüchtlinge und das ist eben eine heterogene Gruppe insgesamt. Zwischen 20 bis Ende 50, glaube ich, sind so die Teilnehmer. Und da wir versuchen, so ein bisschen eine niedrigere Schwelle zu schaffen, ist es natürlich dann der Zugang für diese Menschen ja auch dann dadurch erleichtert, dass wir jetzt nicht so viele Voraussetzungen vorher festgelegt haben oder geschaffen haben, dass möglichst einfach ganz viele Menschen zu uns den Weg finden können und das Projekt.
Also genau, die Frage, wie kommen die zu euch, ist ganz gut, weil also wir sind zwar relativ niedrigschwellig, aber es muss halt Wegefähigkeit vorhanden sein. Also wir machen keine aufsuchende Hilfe, das heißt, wir gehen nicht zu den Menschen nach Hause, sondern die Menschen sollten soweit fähig oder stabil sein, um zu uns zu kommen. Was auch nicht selbstverständlich ist, wenn man zum Beispiel in Sozialphobie oder irgendwas leidet. Genau.
Und so wie ich das verstanden habe, von dem, was ihr erzählt habt, aber auch vor allen Dingen, was ich auf der Website von euch lesen konnte, fangt ihr ja quasi da an, wo das Jobcenter den Bedarf an zusätzlicher Beratung, Unterstützung und Begleitung nicht oder vielleicht auch nicht mehr in einem ausreichenden Umfang leisten kann. Das klingt jetzt auch erstmal nach einem sehr großen Ziel, diese Unterstützung, Beratung und Begleitung von eurer Seite. Wie kann ich mir das dann genau in der Umsetzung vorstellen?
Naja, wir haben uns eben ein Ablaufschema überlegt. Also zuerst einmal wird ja die Auswahl getroffen, welche Teilnehmer wir dann nehmen können. Dann steht eigentlich ein Infogespräch an bei allen Mitarbeitern. Durch dieses Informationsgespräch finden wir ja schon ganz viel heraus, also, ne, dass wir einfach schauen, okay, was bringt der Teilnehmer mit, was sind sozusagen die Problemfelder, was sind seine Anliegen, seine Vorstellungen, woran möchte er arbeiten. Und ja, wenn das so alles passt, die Voraussetzungen gewährleistet sind, dann erstellen wir in der Kooperation mit dem Teilnehmer so einen Hilfeplan und ja, arbeiten dann an dem Hilfeplan im Prinzip. Und dann haben wir nach circa 6 Monaten die erste Zwischenevaluation. Da gucken wir sozusagen, wo gerade der Stand ist. So, also wir versuchen zu schauen, ja, verfolgen wir noch die Ziele? Müssen wir die Vorgehensweise anpassen? Genau. Und nach circa 10 Monaten erfolgt dann die zweite Zwischenevaluation. Das ist auch eine Erfolgskontrolle, Zielsetzung für die letzten Wochen der Teilnahme. Genau, also dann auch Intensivierung des Verselbstständigungsprozesses und Förderung der Vernetzung der Teilnehmenden, Planung und Koordination notwendiger Schritte nach Projektende. Genau, und dann erfolgt eigentlich der reguläre Projektabschluss, also Maßnahmeaustritt nach 12 Monaten beziehungsweise nach Ablauf der individuell vereinbarten Teilnahmedauer. Im Einzelfall ist auch eine Verlängerung möglich. Ja, dann schauen wir nach Projektende natürlich, wieso sich der Teilnehmer entwickelt hat. Vielleicht vereinbaren wir nochmal solche Booster-Sitzungen und einfach, dass wir den Teilnehmer natürlich nicht einfach in die Welt entlassen, sondern mit dem noch Kontakt halten und gucken, dass er gut weiterhin betreut wird und dann verschiedene, vielleicht dann weiterführende Maßnahmen, entweder des Jobcenters kommt, Praktikas durchführt, Probearbeiten. Und da es die Projektteilnahme auf Freiwilligkeit beruht, ist natürlich der Maßnahmeaustritt auch jederzeit möglich, weil, ja, sozusagen der Teilnehmer ist jetzt nicht gezwungen, hier für das Jahr zu verbleiben, wenn er das nicht möchte.
Genau, ergänzend vielleicht noch, also dass wir grundlegend viel mehr Zeit haben für den einzelnen Teilnehmer, Teilnehmerin. Also nur so als Beispiel haben die Integrationsfachkräfte im Jobcenter, da gibt es verschiedene Bereiche, je nachdem wie marktnah oder marktfern jemand ist, also wie schnell er sozusagen in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden kann. Und da ist im Fallmanagement sozusagen sind weniger Kunden, nennt sich das ja im Jobcenter, drin, aber da hat trotzdem eine IFK, also eine Integrationsfachkräfte, im Schnitt 65 Personen, also pro IFK. Im Reha-Bereich im Schnitt 194 Personen und in dem normalen Integrationsbereich sind es im Schnitt 300 Leistungsempfänger pro Person. Und dann kann man sich ja schon vorstellen, dass da recht wenig Kapazitäten für den einzelnen Mensch da sind. Genau, deswegen, und wir haben jetzt in unserem Projekt sind jetzt 55 Teilnehmerinnen. Genau, und wir sind 7 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben pro Mensch einfach viel mehr Zeit, viel mehr Kapazitäten, um auch viel mehr auf die individuelle Situation eingehen zu können. Also genau, das einfach nur so von der Struktur her.
Genau, ihr habt ja auch gerade schon erwähnt, dass das Projekt auch in Kooperation mit dem Jobcenter stattfindet. Ist diese Eingliederung ins Arbeitsleben das eigentliche große Ziel eures Projekts? Und wenn ja, warum? Und wenn nicht, was ist euch wichtiger und warum ist es euch wichtiger? Ich habe jetzt gerade schon eben gehört, wie ihr auch diesen Aspekt der Freiwilligkeit ja da gerade zum Beispiel auch erwähnt habt.
also unsere Projektleitung ist sozusagen vom Jobcenter. Wir sind aber keine Maßnahme vom Jobcenter, sondern wir sind frei, also es ist ein freiwilliges Projekt. Das heißt, wenn jemand sagt, nee, er möchte nicht teilnehmen, dann drohen da auch keine Sanktionen oder irgendwas. Dann finde ich den Aspekt von Freiwilligkeit aber auch ein bisschen interessant, weil man sich dann auch fragen muss, welche Alternativen hat der oder die Teilnehmerin bei uns. Genau, also es ist schon freiwillig, man muss ja vielleicht auch ein bisschen immer gucken, in welchem Rahmen so die Freiwilligkeit dann ist. Unser Ziel, wie es im Projektantrag steht, ist sozusagen die Gesundheit im Kontext von Arbeit fördern und stärker als bisher Erwerbsfähigkeit sichern. Das ist sehr breit und also unser Projekt ist sozusagen relativ offen, was die Ziele anbelangt. Also auf lange Frist sollte schon Erwerbsfähigkeit wiederhergestellt werden, was natürlich ja auch, also eine Arbeit, die sinnstiftend ist, kann ja auch sehr erfüllend sein und auch für das psychische Wohlbefinden gut sein. Natürlich sind nicht alle Arbeiten sinnstiftend, das ist eine andere Frage. Genau, aber wir sind eigentlich nicht, also unsere Aufgabe im Projekt ist nicht die Vermittlung in Arbeit, sondern wir sind noch davor angesiedelt. Also das heißt, wir können gucken, okay, was braucht der oder die Teilnehmerin, um überhaupt wieder die Voraussetzung zu schaffen und die Kapazitäten freizumachen, um überhaupt wieder über Arbeitsaufnahme nachzudenken. Also erstmal zu gucken, in welcher Struktur ist der oder diejenige. Also gibt es da irgendwie belastende Familienverhältnisse? Sind da Angehörige, die noch irgendwie gepflegt werden müssen? Wie ist die gesundheitliche Situation? Also wir fangen viel früher an und gucken viel mehr, genau, was eben, ja, was gebraucht wird irgendwie. Und wichtig ist eigentlich schon, dass wir halt ja eher fragen, was muss geschaffen werden, damit überhaupt sowas wie eigenverantwortliches Handeln möglich ist? Genau, und dieses eigenverantwortliche Handeln, ich versuche es nicht so sehr auszuschweifen, aber das vom Jobcenter schon sehr oft, dass da so eine Verantwortungsverschiebung irgendwie auch stattfindet, dass der oder diejenige, dass da so eine Eigenverantwortung, Eigenmotivation sehr, sehr stark gefordert ist, dass es aber nicht selbstverständlich ist, dass es manchmal erst sozusagen geschaffen werden muss, dass jemand überhaupt fähig ist, seine Bedürfnisse auszudrücken oder überhaupt weiß, was er will, so eine Zukunftsperspektive irgendwie für sich zu entwickeln. Genau, also wir sind sozusagen erst so ein bisschen dafür da, um so eine Grundlage zu schaffen, würde ich sagen, irgendwie.
Das Projekt möchte ja auch unter anderem Menschen halt mit psychischen Erkrankungen helfen. Da habt ihr jetzt auch schon einige Beispiele genannt. Das allein ist ja schon aber trotzdem eine sehr vielschichtige Personengruppe. Ihr habt selber auch gesagt, die Gruppe ist auch sehr heterogen. Wie gelingt es denn euch, auf die individuellen Bedürfnislagen und Bedarfe, aber auch auf die unterschiedliche psychische Verfassung der einzelnen Teilnehmenden ausreichend eingehen zu können? Das hat wahrscheinlich auch ein Stück weit was mit der Gruppengröße zu tun, was ich da jetzt auch rausgehört habe, oder?
Ja, also naja, wir haben natürlich mehr Zeit, um uns um die einzelnen Teilnehmer zu kümmern. Und da kommen ja sozusagen auf einen Psychologen oder auf einen Coach weniger Teilnehmer. Ne? Das heißt, wir haben eine andere Verhältnislage hier als im Jobcenter anzubieten. Ne? Das hat ja Frieda schon gesagt, ne? Beim Fallmanager über 100, ne, die sie betreuen gleichzeitig. Und ich betreue 14 Teilnehmer. Ich muss sagen, ich arbeite 20 Stunden. Das heißt, ich versuche jedem Teilnehmer genügend Zeit zu widmen. Und da das Projekt schon sehr offen gestaltet ist, das heißt, dass wir jetzt nicht nur das eine Ziel verfolgen, dass der Teilnehmer so ein Arbeitsverhältnis wieder gelangen soll, sondern wir auch durch seine individuelle Bedürfnislage auch sehen, die Bedarfe, können wir das auch immer wieder anpassen, können ein bisschen das individualisieren, flexibel sein. Das heißt, wenn der Teilnehmer irgendwie gerade sehr in einer Krise steckt, das versuche ich schnell irgendwie darauf zu reagieren, irgendwie sagen, okay, der kann mich anrufen oder wir können ein Telefonat führen, per E-Mail bin ich erreichbar, ich führe hier persönliche Gespräche durch, wir können dann schon schneller eingreifen oder sie versuchen weiter zu vermitteln, vielleicht auch, da ich hier in der Klinik angebunden bin, auch stationär vielleicht, wenn ich sehe, okay, da ist eine Krise, da ist er selbstgefährdet oder fremdgefährdet oder agiert so, dann kann ich das beurteilen und dann versuchen, schnell Hilfe zu leisten. Genau, natürlich muss man auch aber sagen, wir haben auch Limitationen hier, was unseren Handlungsspielraum betrifft, da wir hier nicht stationär direkt, also ich bin zwar stationär angebunden, aber wir keine Station haben, also fehlt uns sozusagen ein Arzt, ein Mediziner, ein Psychiater direkt oder wir haben eben sie Mitarbeiter im Projekt, also wir haben natürlich nicht endlos Kapazitäten, dass wir irgendwie endlos Teilnehmer aufnehmen können, da sind wir auch limitiert von der Teilnehmerzahl. Sozusagen ist das so ein bisschen eine kleine Schwäche, dass wir einfach nicht auch nicht genug irgendwie über das Budget auch verfügen, sage ich mal, auch speziell nochmal Angebote noch extra im Rahmen zu bieten, müssen wir da ein bisschen immer gucken vom Budget, ob das passt. Das ist so ein bisschen die Schwäche davon, aber wir haben die Stärke ist eben, dass wir einfach viel mehr Zeit einfach uns nehmen können für den einzelnen Teilnehmer.
Genau, ich finde auch halt durch die Offenheit von dem Projekt, dass wir nicht so einen direkten Auftrag sozusagen haben, sondern erstmal so die Stärkung von Gesundheit ist ja sehr breit. Also es kann in alle möglichen Richtungen gehen und wo man da ansetzen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Stärke. Also beziehungsweise schafft uns den Raum, dass wir eben individuell auf jeden eingehen können und gucken können, okay, in welche Richtung kann es gehen oder wie ist der Stand. Und dass auch die Teilnehmerinnen einfach das Ziel vorgeben können, auch ein bisschen, was sie selber wollen, wir darauf eben eingehen können. Das ist sehr gut und dass wir eben recht nah dran sein können. Also so auch im Alltag einfach. Genau, aber wie Jeanette schon gesagt hat, wir können, wenn es wirklich akut jemand in einer psychischen Krise ist oder so, dann genau können wir weitervermitteln, aber wir können da nicht alles sozusagen abfangen. Da müsste dann eben in eine Psychotherapie oder stationär irgendwie genau weitervermittelt werden.
Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon bei diesen Herausforderungen, nach denen ich euch jetzt auch fragen will. Nämlich, welche begegnen euch denn selbst dann auch bei der Arbeit immer wieder? Und wie habt ihr denn oder auch vielleicht das Projekt als solches aus diesen in der Vergangenheit lernen können?
Also wir machen immer wieder so die Erfahrung, dass die Zumutbarkeitsregeln, also so was ist der Einzelnen zumutbar, an Arbeit, also welche Arbeit sie annehmen muss, beziehungsweise wann jemand als erwerbsfähig eingestuft wird, dass sie relativ weit gefasst sind. Und das heißt für uns, dass oft die Erwerbsfähigkeit, dem liegt ein ärztliches Gutachten zugrunde. Und die ärztliche Gutachten, die stimmen ganz oft nicht mit der subjektiven Wahrnehmung von den Teilnehmerinnen überein. Also da wird dann jemand als vollständig erwerbsfähig eingestuft, wo wir denken, wie kann das funktionieren? Also das ist, die ja zum Teil wirklich eine lange Diagnoseliste haben und was eben auch ganz oft ist, dass so psychische Belastungen überhaupt nicht auftauchen. Also das kann zum einen sein, weil es einfach keine Diagnosen gibt, weil jemand nur nicht in psychotherapeutischer Behandlung war, manche auch noch nicht mal in hausärztlicher Betreuung sind. Und dann fehlen sozusagen diese formalen Diagnosen für das ärztliche Gutachten. Und ja, ist es schwierig. Und manchmal ist es eben auch, wenn das auch über psychische Belastungen oder Erkrankungen, also aus Schamgründen auch oft nicht geredet wird. Und das taucht dann natürlich auch nicht im ärztlichen Gutachten auf. Das heißt, die Belastungen sind da, aber man hat sie sozusagen nirgendwo auf dem Papier und wird dann als erwerbsfähig eingestuft oder auch vollschichtig. Das heißt, als man ist erwerbsfähig mit 6 Stunden oder mehr zu arbeiten, also die Fähigkeit, 6 Stunden mehr zu arbeiten. Und man denkt, ja, das kann eigentlich irgendwie nicht so richtig funktionieren. Genau, also das ist was uns jetzt irgendwie ziemlich oft über den Weg läuft, dass einfach dieses ärztliche Gutachten, was da diagnostiziert oder festgestellt wird, nicht mit der Wahrnehmung von den Teilnehmerinnen und auch unserer Wahrnehmung teilweise so übereinstimmt. Also man braucht ja auch dieses Selbstbewusstsein sozusagen, erstmal über psychische Belastungen zu reden und auch teilweise eine Sprache. Also manchmal ist es ja irgendwie so, man merkt, irgendwas ist nicht so gut irgendwie, aber auch vor allem, wenn man es noch nie irgendwie eine Therapie oder irgendwas hatte oder da auch nicht gelernt hat, darüber zu reden, dann ist es auch ganz schwierig, das zu kommunizieren. Und ja, da bräuchte es auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, auch gerade was psychische Belastungen irgendwie angeht. Ja, und dann kommt es eben ganz oft zu einer Chronifizierung. Also dass wenn jemand irgendwie schon ein Jahr oder auch noch länger irgendwie arbeitslos war, dass dann auch so eine Perspektive fehlt. Also so, was erwarte ich eigentlich vom Leben oder was traue ich mir zu oder was halte ich für mich selber als möglich? Also so, dass man sozusagen, wenn man manche Erfahrungen schon länger nicht mehr gemacht hat, wie zum Beispiel, ich kann irgendwie das und das oder ich habe diesen Wert irgendwie, also so einen Selbstwert, ein Selbstbewusstsein, ein positives, wenn man die Erfahrung schon lange nicht mehr gemacht hat, dann verliert man da den Horizont. Also das ist dann irgendwie so, nicht mehr so in dem Alltag irgendwie erlebbar. Und dass man dann auch Räume schafft, um irgendwie das wieder so ein bisschen positive Erlebnisse irgendwie zu schaffen und auch eine Sprache zu finden, gerade für psychische Belastungen oder so.
Daran anschließend, den Gedanken, den du gerade hattest, ist mir auch aufgefallen, dass es in der Erwachsenenbildung einige Gruppen gibt, die schon sehr lange im Fokus sind, also Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund, Eltern oder Menschen, die schon lange arbeitssuchend sind ja so da ganz so, ich sag mal, klassische Beispiele für Gruppen, die mir jetzt auf Anhieb einfallen. Menschen mit psychischen Erkrankungen scheinen mir da zumindest in Erwachsenenbildung weniger im Fokus zu sein. Stimmt da mein Eindruck? Also fehlt es da vielleicht auch echt generell an Angeboten für diese Zielgruppe? Und wenn ja, wie könnt ihr euch das erklären? Oder liege ich da doch eher falsch und diese Angebotslandschaft, die entwickelt sich da vielleicht auch gerade eh noch ganz neu und deswegen ist die vielleicht noch gar nicht so sichtbar jetzt für Menschen wie jetzt zum Beispiel mich?
Wir haben über diese Fragen schon intensiv nachgedacht und haben uns darauf ein bisschen geeinigt, dass wir finden, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht unbedingt als eine eigenständige Gruppe gewertet werden sollte, denn all diese Menschen mit Migrationshintergrund, Eltern, arbeitssuchende Menschen, können ja von psychischen Erkrankungen betroffen sein. Also das ist jetzt ja nicht, es ist ja nicht unbedingt sozusagen davon distinkt, also nur getrennt, sondern wir alle im Prinzip, egal welcher Gruppe wir zu einer Gruppe zugeordnet werden oder kategorisiert werden können oder wollen, können eine psychische Erkrankung entwickeln. Hier kommt noch hinzu im Projekt, dass wir speziell so ein bisschen den Fokus auf die Menschen noch richten, die lange arbeitssuchend sind oder ALG2, Hartz IV beziehen. Und deswegen können eigentlich verschiedene soziale Gruppen dahingehend und drunter subsumiert werden.
Genau, also ich denke, also so psychische Erkrankungen ist immer noch stigmatisiert. Zum Teil, also ich habe das Gefühl, es wird besser und es hat auch mehr Präsenz so in im gesellschaftlichen Diskurs und langzeitarbeitslose Menschen sind auch nochmal stigmatisiert und dann langzeitarbeitslose Menschen mit psychischen Erkrankungen haben dann sozusagen so eine doppelte Stigmatisierung und da finde ich schon, dass da so ein bisschen ein Verständnis fehlt, also für so Mechanismen wie psychische Erkrankungen und auch Langzeitarbeitslosigkeit entstehen können und wie das vielleicht auch miteinander verwoben ist teilweise. Also sowohl als Grund, also dass man psychisch krank ist und dadurch keine Arbeit findet oder langzeitarbeitslos ist und dadurch eine psychische Erkrankung entwickelt. Das geht in beide Richtungen. Genau, also es wird besser und ich habe das Gefühl, jetzt so gesellschaftlich oder so jetzt in meiner Generation, also da ist es ja eigentlich schon normal, über Therapien zu reden und über psychische Erkrankungen und dass es eigentlich nicht mehr so ein Tabu ist. Aber es passiert trotzdem noch oft irgendwie so eine Schuldzuweisung, dass eben so mangelnde Motivation oder Faulheit oder so irgendwie vorgeworfen wird, dass man keine Arbeit findet. Und wenn man eine Arbeit hätte, würde es einem ja psychisch besser gehen. Also dass da irgendwie so eine so selber Schuld quasi so ein bisschen. Und ich finde, das hängt auch ein bisschen mit so einer so Selbstoptimierungsgesellschaft, wenn man jetzt irgendwie so mal gesellschaftliche Ebene irgendwie gucken will, dass nicht jeder sozusagen jeder sein eigenes Glück geschmiedet so in die Richtung. Und da fehlt ein bisschen das Verständnis dafür, wie psychische Erkrankungen entstehen oder was sie begünstigen, wie zum Beispiel soziale Isolation oder diese Stigmatisierung, die teilweise auch von unseren Teilnehmerinnen verinnerlicht wird. Also so, dass sie sich selber irgendwie dann dagegen ankämpfen müssen und sich selber rechtfertigen. Ich bin noch nicht faul und ich bringe noch die Motivation. Genau, das heißt ja, dass ich selber da sich also das Bedürfnis haben, sich abzugrenzen und das irgendwie aber schon auch fühlen, so auferlegt fühlen. Genau, aber jetzt nochmal zu den Gruppen. Also es gibt in Halle zum Beispiel das Labyrinth, also so eine Begegnungsstätten, Stadtinsel, Dynamo, Rückenwind. Also es gibt schon, es gibt sehr viele, oder was heißt sehr viele jetzt auch nicht, es gibt Beratungsstellen und Begegnungsstätten für auch psychisch kranke Menschen. Die sind aber, finde ich, gar nicht so präsent. Also man muss wirklich gezielt danach suchen und sich damit beschäftigen und es auch ein bisschen so die Strukturen kennen, um darauf zu stoßen. Also es ist noch es gibt sie zwar, aber sie sind noch ein bisschen versteckt. Also da könnte man bestimmt auch noch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit eigentlich gehen.
Welche nachhaltigen Erfolge wünscht ihr denn den Menschen auch nach ihrer Teilnahme an eurem Projekt und was braucht es dafür auch, um diese zu gewährleisten? Also vielleicht auch von politischer oder gesellschaftlicher Seite, wenn ihr jetzt auch von Stigmatisierung zum Beispiel sprecht. Das sehe ich schon auch als ein gesellschaftliches Problem.
Ja, das stimmt. Wir wünschen natürlich erstens, dass mehr Verständnis für die Mechanismen und Faktoren und Problemlagen, wie eben Langzeitarbeitslosigkeit entstehen kann, also ne, was da sozusagen für Risikofaktoren vielleicht ja in Frage kommen, davor sozusagen vorgeschaltet sind, dass die Menschen dann in Arbeitslosigkeit rutschen. Natürlich eine Enttabuisierung, Entstigmatisierung von dieser Gruppe, das ist nicht mehr so, was als total negatives konnotiert ist, ne, negativ konnotiert wird, einen mehr ganzheitlichen Blick auf den Menschen, nicht nur das sein Mehrwert, was sozusagen die Wirtschaftlichkeit betrifft, nur gesehen wird oder auch vermittelt wird insgesamt in unserer eher kapitalistisch betonten Gesellschaft, sondern einfach auch die Hintergründe mehr betrachtet werden, mehr in den Fokus rücken, auch der Mensch an sich als solches, was er alles mitbringt an Stärken, Schwächen, sozialen Gegebenheiten. Ich sehe das so ein bisschen auch das Projekt als Aufklärungsarbeit, zum einen, die wir auch leisten, sozusagen, dass wir selber sozusagen offen damit umgehen, dass wir das selber entstigmatisieren, dass wir da einen achtsamen, respektvollen Umgang mit diesen Menschen pflegen, auch so ein bisschen auch präventiv. Das heißt, wenn wir auch durch unsere wissenschaftliche Begleitung eben an Faktoren erarbeiten, um einfach schon a priori sozusagen im Vorfeld handeln zu können, einfach schon zu sehen, okay, welche eben Einflussfaktoren gibt es, was wünschen sich überhaupt diese Menschen, was brauchen sie überhaupt alles, damit sie aus dieser doch misslichen Lage rauskommen. Aber was können sie sozusagen selber tun, also dass wir sozusagen die Selbstheilungskräfte auch mehr aktivieren und die Motivation wieder schaffen, dass die Menschen einfach die Selbstvertrauen auch bekommen, wieder ins Handeln kommen zu können. Und nicht immer nur dieser Druck ausgeführt, so sie müssen das tun, sondern aus eigener intrinsischer Motivation auch wieder handeln können, aus eigener Kraft, dass wir einfach so ein bisschen auch diese Gegebenheiten schaffen, beziehungsweise sozusagen die Problemlagen sozusagen vermindern, dass wieder die Kraft, die Ressourcen entstehen können, dass die Menschen auch wieder handlungsfähiger sein können.
Genau, also Jeanette hat schon ganz viel gesagt. Also genau, ich finde auch, also Verständnis ist ganz wichtig, also dass man sozusagen, also sowohl mehr Verständnis so in der Gesellschaft für ja, die Mechanismen oder auch was sozusagen der familiäre Hintergrund, also die Sozialisation und die Bildung oder eben Bildungschancen, die nicht wahrgenommen werden kann, wenn man in einem belastenden Umfeld lebt und da nicht die Ressourcen hat. Also, dass man einfach da ein bisschen mehr so Verständnis, also für die Mechanismen, für den, was eben aufeinander folgt irgendwie. Genau, sowohl also auf der Gesellschaft zu einer Entstigmatisierung, aber eben auch für die Teilnehmerin selber, dass die Teilnehmerin selber mehr Verständnis für sich selber aufbringen, auch für die eigene Lage und sich nicht noch zusätzlich sozusagen unter Schamgefühle und Schuldgefühle oder sowas leiden, sondern auch sich selber besser verstehen können. Genau, und dann eben auch ja, ein größeres Selbstbewusstsein haben können irgendwie. Und genau, das, also wie vorher schon gesagt, also das Jobcenter kann ja manche Bedarfe einfach auch nicht decken, weil es so viele Menschen sind, so wenig Kapazitäten. Und ich finde, da muss man schon eben mehr gucken, also was braucht der oder die Einzelne? Also Wo kann man da anfangen? Also wie kann man besser unterstützen und die Voraussetzungen schaffen, dass jemand eigenverantwortlich handeln kann überhaupt? Also immer diese Angst vor Sanktionen, ob jetzt tatsächlich sanktioniert wird oder nicht. Also während Corona wurde ja wenig sanktioniert, aber trotzdem schwebt immer diese Angst ein bisschen da drüber und verursacht Stress. Und ich glaube, da müsste man mehr sozusagen auf die Motivation irgendwie gucken, auf die Bedarfe anstatt. Also mit Zwang erreicht man langfristig eben nichts, eher das Gegenteil oft noch. Und also da ist irgendwie so, also sind Ideen wie das bedingungslose Grundeinkommen und so, das ist schon interessant. Da gibt es natürlich auch wieder Vor- und Nachteile, aber genau. Ja, also ich glaube, insgesamt ist es wichtig, irgendwie einfach nochmal zu gucken, mehr auf die Bedarfe und wie können wir jemanden unterstützen, um selbstverantwortlich zu handeln und die Gesundheit zu stärken. Weil also das ja erstmal die Grundbedürfnisse irgendwie an erster Stelle eigentlich stehen sollten.